Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir sind endlich mit allen drei Ligen in die neue Saison gestartet, nachdem ich ja vor zwei Wochen schon den falschen Start für die National bekannt gegeben hatte. Aber naja, komm später dazu, der erste Spieltag mit interessanten Ergebnissen, wenn auch nicht wirklich irgendwas, was man überhaupt nicht erwartet hätte. Aber kommen wir noch zu. Die Top 14 auf der anderen Seite ist schon fast wieder in der Herbstpause, in der WM-Pause. 2 von 3 Spieltagen vor der WM, bevor es dann wieder eine 2-monatige Unterbrechung geht, ist natürlich ein bisschen schwierig. Und ja, sowohl in der ersten und zweiten Liga sehen wir schon, es ist das prophezeite schwierige Jahr. Einige sehr interessante Ergebnisse, zumindest in den ersten beiden Ligen. Schauen wir gleich mal im Detail nochmal drüber. Wie gesagt, es ist mit der WM und den Verschiebungen und es ist einiges sehr schwierig. Und da passiert gerade, oder diese ersten drei Spiele, ja, ich verstehe, dass man sie zeitlich vorher unterkriegen musste. Und es ist sehr löblich, dass sie während dieser WM nicht zeitgleich spielen. Das war ja sonst oft auch anders. Aber es ist natürlich schon irgendwo. Man merkt, dass einige Ergebnisse sehr verzerrt sind. Ich meine, Stade Français zum Beispiel spielen ohne ihren Trainerstab, die ja noch mit der Nationalmannschaft involviert sind. Toulouse fehlen 17, 18 Spieler. Viele Teams sind eigentlich nur für diese 3 Spiele zusammengemischt. Also ich meine, bei Toulon standen 5 Joker in der Start, 15, die erstmal nur für diese ersten 3 Spiele da sind. Ich meine, Toulon hat ja noch diese extra Situation, dass sie einen Joker für einen Joker haben. Ach Gott, wie heißt der? Eine von den beiden Australiern, die gekommen sind, der hat ja in der Preseason sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, sollte sowieso nur ein WM-Joker sein. Und jetzt mussten sie einen Medical-Joker für den WM-Joker holen. Ist halt irgendwo, wir sind am Anfang dieser Saison, ist es wild. Es wird in der Pro D2 bis zu einem gewissen Grad, meine, das ist sowieso immer wild. Aber auch da muss man natürlich schauen, was Sache ist. Und die wirkliche Saison fängt dann im November an. Und eigentlich fast sogar erst Dezember, Januar, da geht's halt wirklich los, wenn dann auch die ganzen Nationalspieler wirklich wieder voll im Spielbetrieb sind, ihren Urlaub hatten, dann kann man sagen, okay, es geht wirklich los. Natürlich zählen auch die Punkte, die jetzt geholt werden, keine Frage. Es ist rechnerisch, es ist alles wichtig, wir haben letzte Woche drüber geredet, natürlich sind das alles wichtige Punkte, aber also es zählt tabellarisch, aber sportlich sehr Mehrwert aktuell. Naja, aus meiner Perspektive zumindest nur so mittelgroß. Stade Français, wie gesagt, aktuell ohne ihren Trainerstab, mit dem aktuell noch etwas ungewohnten Freitagabend-Kickoff nach den Zweitligaspielen, haben gegen Oyonnax gespielt, auch ein merkwürdiges, in Anführungszeichen, Topspiel. Aber gut, haben am Ende Glück gehabt. Bis zur 75. Minute stand's 18-18. Oyonnax war auf der, 10 Meter vor der Linie von Stade Français, bevor dann Inception-Versuch mehr oder weniger, also ein, fallen gelassener Ball, der dann zum Versuch wurde für Paris, von Jeremy Ward. Sehr ärgerlich. Und am Ende dann Joris Sequence, der zukünftige Spieler von Bayonne, der in seinem 100. Spiel für Stade Français noch einen ziemlich spektakulären Drop-Goal aus sehr großer Distanz rübergekickt hat für dieses 28-18, hat dann alles sicher gemacht, aber das Spiel war 5 Minuten vor Ende und wenn der Ball ein kleines bisschen besser gekommen wäre, dann hätte es 25-18 für die Gäste gestanden. Wie gesagt, es ist aktuell gerade tabellarisch für diese kleinen Teams wie Oyonnax, wie Perpignan, wie Pau, bis zu einem gewissen Grad Bayonne, ist das aktuell wirklich dankbar, dass sie jetzt gegen diese geschwächten Teams antreten. Nicht alle können es nutzen, aber es ist aktuell natürlich gerade für ein Team wie Oyonnax dankbar. Natürlich fahren sie mit leeren Händen nach Hause, also nicht mal ein Defensivbonus, den sie kriegen, aber es ist natürlich, du holst sie natürlich auch für die nächste Woche nochmal Selbstbewusstsein. Dann geht's zu Hause gegen Toulouse und in der geschwächten Form mit dem BEC-Team, mit dem sie antreten, sind Toulouse definitiv schlagbar. Und da wird sie dann zeigen, wie gut ist man tatsächlich in Form. Aber das sind dann nochmal wichtige 4 Punkte in jedem Fall, die Oyonnax im Abstiegskampf holen könnte. Muss man schauen. La Rochelle hat gegen Lyon gespielt, in Angers, im Stade Raymond Coppa. Aktuell müsste das ein Zweitligastadion sein, wenn ich mich nicht irre. C'est Angers. Schauen wir mal. Aktuell Ligue 2, genau. Auch ein Stadion, das, ich sag mal, so voll wie gegen La Rochelle war es angeblich das letzte Mal 2013. Also schon ein bisschen her. Wobei sie das Stadion auch da frisch ausgebaut hatten, wenn ich mich recht entsinne. Aber ja, es ist, man muss natürlich auch sagen, es ist keine kleine Reise. Ja, es ist ein Heimspiel für La Rochelle, aber es sind 200 Kilometer vom Stadtzentrum von La Rochelle entfernt. So 185, es war ungefähr 186. Es ist keine kleine Distanz. Und ja, für DauerkartenhalterInnen haben sie kostenlose Shuttlebusse zur Verfügung gestellt. Und das ist schon alles ganz gut, aber es ist trotzdem keine unerhebliche Distanz. Das muss man nun mal im Hinterkopf behalten. Hat sich am Ende aber trotzdem für die knapp 16.000 Fans gelohnt. 35-14, der souveräne Sieg gegen Lyon. Unter anderem mit dem einen oder anderen Spieler, der zurückgekehrt ist. Brice Dulin zum Beispiel, ja nicht im finalen Kader gewesen, hat schon wieder gespielt. Mit einem Judicael Cancourier in Hochform, der wieder wirklich mit seiner besten Karriereleistung Zeit in La Rochelle. Clermont ja, naja, nicht so ganz überzeugen können, muss man sagen. Sehr überzeugende Leistung auch von Hugo Rius. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, Rius müsste richtig sein, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist ja mit Eigennamen immer schwierig, ne? Das weiß der ja nie. Merke ich aber bei meinem eigenen Nachnamen. selbst wenn es korrekt ausgesprochen wird, in Anführungszeichen, ist es ja falsch. Ne? Das ist ja dann immer so ein bisschen schwierig mit den Eigennamen. Nach korrektem Schulfranzösisch. Das ist aber im Dialekt nicht korrekt und der Name kommt nur mal aus dem Dialekt. Von daher ist es immer so ein bisschen schwierig, ne? Aber gut. Anderes Thema. Sehr souveräner Sieg in jedem Fall. Nachdem man in Montpellier, das Ergebnis war eindeutig, aber letzten Endes unglücklich verloren hat. Jetzt also dieser souveräne, in Anführungszeichen, Heimsieg. Und nach der WM dann in vor noch mal größerer Kulisse dann die nächsten Spiele. Da darf man, glaube ich, sehr gespannt sein. Bordeaux haben sich gegen Castres gleichzeitig sehr gut und sehr schlecht oder sehr schwer getan. 25-23 am Ende nach einer 20-3 Halbzeitführung. Erste Halbzeit war durchaus souverän. 20-6, Entschuldigung, müsste es gewesen sein. Bevor dann Castres sich am Ende noch mal richtig rangekämpft hat. Das hätte auch anders ausgehen können. Aber ja, es sind natürlich, Castres sind aktuell mehr oder weniger vollständig. Ja, also es ist, da fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, Jack Goodyear müsste noch fehlen. Aber das ist der einzige Spieler, der im Kader letzten Endes fehlt. Ja, und es ist dann schon solide. Während in Bordeaux natürlich einige Schlüsselelemente, Madlucu, Mathieu Jalibert unter anderem fehlen. Das ist natürlich nicht ohne, ne? Und dann kommt dazu noch die Umstellung mit dem neuen Trainerstab. Das wird sich auch nach der WM sicherlich noch weiter beschäftigen. Aber in der ersten Halbzeit sah das schon sehr, sehr anständig aus. Also fast nach dem Spielprinzip, das Yannick Brü spielen möchte. In der zweiten Halbzeit sind sie da ein bisschen eingeknickt. Aber es ist natürlich auch trotzdem so, dass Castres kein schlechtes Team sind. Von daher weiß ich gar nicht, ob man da so einen großen Vorwurf machen kann. Am Ende des Tages 4 Punkte geholt, was will man mehr? Und Castres kann mit dem einen Punkt auch gut leben, das ist dann in Ordnung. Clermont hat 38-14 mit Offensivbonus gegen Perpignan gewonnen. Die Katalanen, ja, weiter etwas enttäuschend, muss man sagen. Start 15 für Heimdebüt für Benjamin Urdapilleta. Man merkt in Clermont, Christophe Rios hat vor dem Spiel eine Revolte seiner Spieler gefordert. La Revolte, ich meine, letzten Endes, sie haben schon Mentalität gezeigt. Also das möchte ich ihnen jetzt gar nicht unterstellen. Also sie wirkten schon sehr engagiert. Und das, was eben halt fehlt, ist ganz klar spielerische Klasse. Also jetzt klingt das Ergebnis sehr eindeutig, aber wirklich überzeugend war das noch nicht, muss ich sagen. In Elementen, ja, war das durchaus nicht verkehrt. Aber ich sag mal halt auch gegen eine Mannschaft aus Perpignan, die, naja, nicht unbedingt in Hochform sind. Ne? Also das ist, es ist keine schlechte Leistung, die Clermont abgeliefert hat. Und sicherlich auf der Basis, die gerade gelegt wird, kann man im Laufe der Saison absolut aufbauen. Und es ist möglich, dass man nach der WM zurückkommt und sagt, jetzt hat er Christophe Rios nochmal 2 Monate mit diesem Team. Und so viele Spieler können denen ja gar nicht fehlen aktuell. Bin mir gerade nicht sicher, also ihre argentinische zweite Reihe, Lavanini und Kremer fehlen natürlich. Aber ansonsten bin ich mir nicht sicher, ob wirklich jemand fehlt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind die einzigen beiden, die fehlen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da nochmal wirklich was kommt. Aber Stand jetzt ist das noch wenig. Und wie gesagt, es gibt Kernprobleme, die lassen sich so schnell nicht lösen. Und die Neuzugänge, also gerade Pierre Fuissac hat durchaus eine ganze Menge gezeigt und das ist eine deutlich solidere Neuverpflichtung als, oder stand jetzt nach zwei Spielen, eine deutlich solidere Neuverpflichtung, als man ursprünglich gedacht hatte, oder als ich ursprünglich gedacht hatte, was irgendwo auch nur noch, also ich sag mal, spricht halt sehr auch für die Start, eigentlich auch für die Reservisten in Toulouse, dass sie so einen Spieler problemlos abgeben können, ohne Leistungsverlust und dann in anderen Teams nochmal, na, das spricht ja schon Mende, aber ich tue mich noch schwer mit dem großen Lob. Ich habe schon das Gefühl, dass da noch das ein oder andere Element fehlt, wo nächste Saison oder vornächste Saison nochmal nachgebessert werden muss. Ich meine, es sind ja so Theorien. Ich meine, Léo Berdeux zum Beispiel ist aktuell am Ende des Vertrags, am Ende der Saison in Lyon. Hat sich ja die letzten zwei, drei Saisons auch immer mal wieder sehr kritisch geäußert. Kann man also durchaus vorstellen, dass er auch den Verein willig wechselt. Ne? Und das wäre vielleicht so ein Transferziel für Clermont, weil die 10 ist natürlich, ist einfach die Problemposition. Man merkt schon, dass irgendwo der Spielfluss ist einfach nicht wirklich gegeben. Und jetzt ist Jonot auch noch lange verletzt, dem sicherlich noch die Erfahrung gefehlt hat, aber der eine der wenigen Hoffnungsschimmer vergangener Saison war auf der 9. Macht die Situation natürlich nicht wirklich einfacher. Ne? Aber mal schauen. Po hat noch knapp 19-17 gegen Racine gewonnen. Ein solider Sieg insgesamt. Am Ende etwas glücklich. Racine, die den Konterangriff zum Sieg verspielt haben. Auch ein bisschen komisch. Sirene war schon abgelaufen und zwei Penalties, die sie gekriegt haben, aus der eigenen Hälfte aus der Hand gespielt und schnell gespielt. Auch eine merkwürdige Entscheidung. Auch nach dem zweiten schnell gespielten Penalty gab es eine Halfbreak und in dem Ruck verlieren sie dann den Ball und Spiel vorbei. Hätte natürlich irgendwo, ja, weiß sie ja natürlich nicht, aber ich hätte schon gedacht, in der Situation Tempo rausnehmen, sammeln, auf die Gasse gehen, kein Risiko und, ne, aber gut, es ist natürlich auch immer die Frage, du stehst ja nicht auf dem Platz. Die Spieler wissen es besser als du von außen, wie es sich anfühlt und was die richtige Entscheidung sein könnte. Aber insgesamt eine spannende Entscheidung. Letzten Endes hat sie auch nicht, sie haben Defensivbonus, das ist okay. Ja, aber spannende Entscheidung in jedem Fall. Insgesamt eine Partie im Vergleich zu der Stade Français Renax, Clermont-Perpignan, die insgesamt dann doch eher mau waren, geprägt von vielen Vorbällen, vielen verlorenen Bällen, von viel Strukturlosigkeit irgendwo, war das Po und Racing waren das zwei Teams, die, es ist nicht viel bei rumgekommen, letzten Endes, aber man braucht ja nicht immer ein High-Scoring-Game, mehr Punkte machen, kein besseres Spiel. Ne? Und das war ein ziemlich spannendes Spiel, das muss man schon sagen. Also es war ein sehr umkämpftes Spiel, eine sehr hitzige Partie, im positiven Sinne in dem Fall. Also es war sehr viel Einsatz, viel Kampf drin und es hat durchaus Spaß gemacht, sich das nochmal anzugucken. Das war ganz gut. Toulon-Bayonne, anders. Ich meine, nochmal zurück, meine Racing werden sich sicherlich ärgern. Racing haben drei Versuche gelegt, pro einen. Sie waren definitiv in diesem Spiel mehr als drin. Und da kann man sich definitiv ärgern. Also das muss man schon sagen. Also ne, bei allem Entgegenkommen gegenüber Po. Ne, aber sie hätten sich nicht beschweren können, wenn Racing das Spiel gewonnen hätte. Sagen wir es mal so. Toulon-Bayonne auf den Samstagabend. Gibt ja eine Fanfreundschaft zwischen den jeweils größten Fanclubs, den Fils de Bessagne in Toulon und den BOC, den Bayonnais Origine Certifié. Den beiden größten Fanclubs sind seit 10, 12 Jahren gut befreundet. Gab eine gemeinsame Choreo in der Kurve, beziehungsweise die Fils de Bessagne sitzen ja in dieser einen sehr gestuften Kurve, wo man immer nur, wo diese kleinen Plätze sind, also ich weiß nicht, ob ihr das mal kennt, aber das ist diese eine Kurve, wo sehr wenig Sitze sind, mit viel Wand dazwischen, da sitzen die ja üblicherweise, da gab es eine gemeinsame Choreo, ganz nett. Ansonsten war das, eine maue Partie, wenn man ehrlich ist. Meine Toulon haben wirklich Probleme im Offensivspiel, das muss man sagen. Der eine Versuch, den sie gelegt haben, war auch eine sehr glückliche Angelegenheit. Baptiste Serrain, der einen vom Pfosten abgeprallten Penalty-Kick gefangen hat und abgelegt, das war schon insgesamt eine relativ glückliche Angelegenheit. Und defensiv ist das solide, was Toulon macht, aber offensiv ist da wirklich noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich meine, ja, klar, es sind erst 2 Spiele gespielt und ne, der ganze Rotz. Aber stand jetzt das mit Abstand offensiv schwächste Team der Liga. Und das hat man halt auch gesehen. Man hatte nie den Eindruck, dass man sagt, Gefahr, da kommt Gefahr auf. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Und das ist ein bisschen problematisch, ne? Und da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ist halt einfach. Ich meine, in Toulon haben wir jetzt noch ganz andere Probleme. Meine, ja klar, sie haben immer noch einen RW, der auch vom Tee sehr, sehr präzise war, eigentlich ganz gut. Aber es ist natürlich dann jetzt schon so, dass wenn diese Information, die bis jetzt in meinem Twitter-Feed ist sie nicht angekommen, aber in der WhatsApp-Gruppe, dass Dan Bigger anscheinend frühzeitig in Rente geht, darauf kommen wir ja noch zu sprechen, dann haben sie auch definitiv auf der Spielmacherposition noch ein ziemlich großes Problem. Ich meine, EHR West haben sie ja ziehen lassen, wieder zurück nach La Rochelle, weil man ihm ja Dan Bigger vor die Nase gesetzt hat. Naja, schwierig, schwierig. Toulouse hat 38-13 gegen Montpellier gewonnen. Die zweite, dritte Garde, die da den Meister von vor 2 Jahren also wirklich sowas von auseinandergenommen hat. es war nicht knapp. Montpellier natürlich auch ein gewisser Umbruch. Mit Paolo Garbisi fehlt natürlich auch ein wichtiges Element im Spielaufbau. Aber irgendwo, ich meine, wir reden seit 10 Jahren drüber, dass Montpellier vielleicht die enttäuschendste Verein in Frankreich ist. Es ist, meine, für all die talentierten Spieler, die sie hatten, was ist denn jemals bei rumgekommen? Einmal Vizemeister, einmal Meister. Es ist schon sehr enttäuschend, dieser Verein. Es ist, vielleicht beiße ich mir am Ende der Saison auf die Zunge, weil sie dann doch noch irgendwie das Ruder rumgerissen haben, aber irgendwo hat man das Gefühl, das wird schon wieder so eine Montpellier-Saison, wo du denkst, ja, also eigentlich vom Team her müssten sie Meister werden, aber über Platz 8 geht's nicht hinaus. Genug für den Champions Cup, aber nicht genug für irgendwas Ernstes. Muss man schauen. Aber es ist natürlich schon, vielleicht bin ich da auch zu negativ, kann durchaus sein, habe ich manchmal eine Tendenz dazu. Aber ja, Montpellier enttäuscht mich so ein bisschen, weil man denkt immer, der Verein müsste doch wirklich einfach viel mehr reißen. Der Verein hat alle Möglichkeiten der Welt. Der 39. Mann in Frankreich, 8. vielleicht sogar, ich glaube sogar 6. ich bin mir nicht ganz sicher, ist der Präsident. Sie haben ein fantastisches Stadion. Sie haben die Trainingsbedingungen, sie haben die Trainer, sie haben die Spieler, sie haben nicht unbedingt die Fanbasis, aber das ist eine andere Geschichte. Warum ist dieser Verein nicht in der Lage, irgendwo, es kommt natürlich auch dazu, dass einfach wirklich viel Kontinuität in dem Verein fehlt. Also das muss man ja auch sagen, dass das Modaltrat selbst ja auch viel Unruhe in den Verein reinbringt. Sicherlich ein Faktor, aber ja, ich weiß nicht. Da müsste eigentlich viel mehr kommen. Ja, ein bisschen enttäuschend. Naja. Machen wir mit positiveren Dingen weiter, mit der Pro D2. Das freut dann doch immer. Einige sehr eindeutige Ergebnisse. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem offensichtlichsten an, dem Donnerstagsspiel, Brief gegen Béziers. Oskar Rixen fällt immer noch verletzt aus, 35-5 am Ende des Tages. Relativ klare Angelegenheit mit Offensivbonus vor voller Hütte, vor fast 10.000 Fans. War ein gelungener Heimauftakt für den Absteiger. Letzten Endes durchaus das erwartete Ergebnis. Ich glaube, Béziers haben nicht wirklich an Sieg in Brief geglaubt. Ist dann in der zweiten Liga ja schon immer noch mal wieder, dass man durchaus rotiert, ne, für solche Spiele. Aber Brief hat noch einfach manchmal hat man ja so Tage, wo alles gelingt. Und das war einer von denen. Es ist, wie es ist. Provence Rugby hat 44-9 gegen Agen gewonnen, auch mit Offensivbonus. Jöss Nostadt hat knapp 60 Minuten gespielt, hat es auch in die 15 des Tages geschafft auf der 1. Also ein durchaus gelungener zweiter Spieltag. Zwei Spiele, zwei Siege mit Offensivbonus. Wobei man natürlich bei Dax sagen muss, gut, das war erwartet, aber dass Agen sich so abfertigen lässt, ist etwas überraschend. Durchaus. Jetzt ist Provence natürlich auch ein durchaus sehr solides Team und sie haben, glaube ich, auch an den wichtigen Stellschrauben gedreht, nämlich offensiv, die Defensive hat immer funktioniert, aber ich glaube, man hat schon gemerkt, dass in diesem Sommer ein sehr großer Fokus auf die Offensive gelegt wurde und dass es auch durchaus funktioniert und das ist schon recht gut, was sie da machen, aber ich verstehe nicht ganz, aber es waren jetzt an diesem Spieltag durchaus einige Spiele, wo ich nicht ganz verstehe, was da passiert ist. Und das ist eins von nicht wenigen Spielen, wo du denkst, also wie sind diese Ergebnisse zustande gekommen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. 44-9 und es hätte auch höher ausgehen können. Es war eine wirklich, wirklich herausragende Leistung von Provence Rugby, die, naja, durchaus vielleicht doch bessere Chancen auf einen Aufstieg haben, als ich ihnen, oder ich sag mal zumindest auf einen Halbfinalplatz, als ich ihnen zugesprochen habe. Für mich definitiv Playoff-Kandidat, wir werden sehen, sie hatten es ja die letzten Jahre auch immer mal wieder, wo dann so ein bisschen die Konstanz gefehlt hat über die Dauer der Saison hinweg. Und das muss man dann abwarten, wie das läuft, aber es ist erstmal eine wirklich solide Leistung. Muss man schauen, wie lange das anhält. Jetzt am Wochenende haben sie dann nochmal ein Heimspiel am Donnerstag gegen Nevers. Sicherlich nicht der härteste Härtetest, aber ich sag mal, vielleicht dann nochmal ein recht guter Hinweis darauf, wo man tatsächlich steht. Muss man dann abwarten. Colomiers-Grenoble 27-19. Am Ende des Tages für mich auch kein mega überraschendes Ergebnis. Grenoble hatten einen wilden Sommer. Viel Unsicherheit, mit viel Jobunsicherheit für die Spieler, natürlich nicht wussten, wo sie stehen nach dem theoretischen Zwangsabstieg in die dritte Liga. Man hat, glaube ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass der Kopf nicht immer da war, wo er sein sollte. Und dann ist natürlich zu Hause gegen Mont-de-Marsan, die, naja, stellt sich jetzt heraus, vielleicht auch nicht so in Topform sind, wie man gedacht hat. Ist natürlich eine Sache. Und aber dann auswärts bei einem Playoff-Kandidaten, der Grenoble ja theoretisch auch ist, ne? Aber ist das dann nochmal eine andere Herausforderung? Und ich kann den Spielern da jetzt auch nicht den großen Vorwurf machen, die sagen, naja, also dazu kommt noch das ein oder andere Verletzungsproblem, ein oder andere Schlüsselspieler, der ausfällt. Und dann hast du so ein Ergebnis. Ist jetzt erstmal kein Weltuntergang. Ja. Soyons-Angoulême haben 32-17 gegen Aurillac gewonnen. Nur mal als Vergleichswert, letzte Saison hat Aurillac dieses Spiel noch gewonnen. Auch in einem ähnlich frühen Punkt der Saison. Bis jetzt macht Alexandre Ruiz in seinem ersten Trainerjob einen echt, naja, guten Job. ist solide. Meine Béziers haben sie auch wirklich unglücklich am Ende verloren, dieses 2019. Und zu Hause erstmal ein sehr guter Auftakt. Letzte Saison ja auch ohnehin schon eigentlich, naja, besser als der Tabellenplatz am Ende ausgesagt hat. Also sie hätten sich nicht so eng machen müssen. Jetzt ein solider Heimauftakt gegen eine in aller Fairness nochmal deutlich jüngere Mannschaft aus dem Cantal. Da fehlt dann an dieser Stelle, glaube ich, in Aurillac auch einfach der ein oder andere Schlüsselspieler, der noch diese Erfahrungen mitbringt. Ne? Jetzt muss man natürlich sagen, dass Aurillac generell ein Team ist, das sich seit Jahrzehnten gefühlt nicht sonderlich für Auswärtsspiele interessiert. Also letzte Saison waren sie mit 2 oder 3 Auswärtssiegen, die sie hatten, schon außerordentlich erfolgreich. Haben dafür aber auch zu Hause verloren. Aber generell ja ein Team, die schon sehr ihren Hauptfokus auf die Heimspiele legen. Dazu dann noch fast die ganze zweite Halbzeit in Unterzahl gespielt. Nach einer roten Karte gegen, das muss ich auch nochmal nachgucken, Konelice. Den Namen spreche ich sicherlich sehr falsch aus. Von daher, dass da nicht mehr allzu viel bei rumkam, ist für mich dann verständlich. Auch wenn man in aller Ferne sagen muss, dass in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr allzu viel passiert ist. Also ein Versuch und ein Penalty haben sie noch kassiert. Ja, aber dass man da dann offensiv nicht mehr allzu viel reißt, ist erwartbar. Würde ich jetzt mal persönlich sagen. Rouen hat 36-3 gegen Dax gewonnen. Maxime Oldmann war nicht mit von der Partie. Auch Offensivbonus für die Normannen. Für mich auch das ein absolut erwartbares Ergebnis. Ja, so leid es mir tut, Dax ist für mich nicht ganz, fällt halt doch was Qualität angeht, sowohl was die Infrastruktur als auch was die Spieler und den Kader und den Trainerstab angeht, durchaus ein bisschen vom Rest der Liga ab. Fand ich jetzt eigentlich, was ich persönlich sehr erschreckend fand, war jetzt das Interview, das der Präsident von DAX gegeben hat gegenüber Midol, wo er dann letzten Endes meinte, naja, also er hat jetzt schon angefangen, über einen Trainerwechsel nachzudenken und viel Spielraum ist dann nicht mehr. Und wenn noch eine so eine Niederlage kommt, dann wird man den Trainer auswechseln müssen. Er fragt sich schon sehr stark, ob die Spieler zweitligareif sind und gegebenenfalls muss da nochmal irgendwie was geregelt werden und denkst, okay, eine leichte Überreaktion. Man, er hat nicht Unrecht. Es ist ein verdammt junger Kader, den DAX hat. Es ist ein Kader, den ich auch offensichtlich, wie bereits gesagt, nicht unbedingt als zweitligatauglich einschätze. Aber das hätte man vorher wissen können. Irgendwo. Ich verstehe, dass er... Ich verstehe dieses Maß an Sorge nicht. Er macht sich sehr große Sorgen. Er ist sehr nervös und denkt, warum? Es läuft doch wie erwartet. Ist vielleicht gemein, aber es läuft wie erwartet, das weißt du im Vorfeld irgendwo. Vor allem, du musst doch eigentlich wirklich, er steckt ja drin. Das hätte er doch wissen müssen. Und entweder, weißt du, und die andere Sache ist dann jetzt auch, es ist eine steile Lernkurve. Das ist erstmal zweite Liga für 90% des Kaders. Das ist Lehrgeld, das man zahlt, das hat Massi letzte Saison auch gezahlt und das ist alles nicht überraschend. Auf der anderen Seite, wie gesagt, du weißt es vorher. Und wenn du den Trainer nach zwei Spielen schon in Frage stellst, erstens sorgt das nicht unbedingt für Vertrauen bei den Spielern und beim Trainerstab. Die andere Sache ist, ja cool, jetzt ist zu spät. Was erwartest du? Soll denn jetzt jemand reinkommen und sagen nach zwei Spielen, ja, also ich krempel hier jetzt alles um und eigentlich hätte das im Sommer passieren müssen, aber weil der Präsident ein Trottel ist, passiert das jetzt nach drei Spielen? Verstehe ich nicht ganz. Jetzt die Frage natürlich, wie viel davon ist, um vor der Versuch zu motivieren und wie viel ist davon tatsächlich ernst gemeint, aber so, ich sag mal, wenn das alles so stimmt, wie er es ankündigt, dass er jetzt unter der Woche in die Kabine zu den Spielern gehen will und denen eine Ansage macht, dann denke ich, naja, geil, also so einen Chef möchtest du wirklich gerne haben. Das wird die Leute definitiv motivieren. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich sag mal, aus meiner Erfahrung in den zwei, drei Situationen meiner beruflichen Karriere, wo irgendwas richtig scheiße gelaufen ist, kommt ja dann Gott sei Dank nicht allzu häufig vor. Gab es einmal eine Situation, wo dann die Chefin hinterher reingekommen ist und irgendwo dem Team eine Dreiviertelstunde lang also Feuer unterm Hintern gemacht hat, denkst du ja geil, ne? Vorher wäre ich durchaus bereit gewesen, Überstunden zu machen, um den Teamfehler auszumerzen. Jetzt will ich nach Hause. Geil. Ich verstehe das nicht. Also es motiviert halt irgendwo auch nicht. So im Gegenteil eigentlich. Denkst du, ja gut, also dann gehe ich halt. Ne? Dann halt nicht. Ich meine, es ist ja keine... Du rufst schon eine Trotzreaktion hervor, nur nicht die du gerne hättest. Also das, was passiert, ist ja nicht, ja, also jetzt, wo es der Präsident gesagt hat, dass es echt nicht gut war, das hätte ich ja bei zwei Klatschen, bei 80 zu was, 19 Punkten, hätte ich jetzt nicht gedacht, habe ich ja schon gedacht, alles in Ordnung, aber jetzt, wo der Präsident gesagt hat, das war nicht doll, naja, dann überdenke ich das mal nochmal. Also dann müssen wir ja mal gucken, dass wir die nächsten Spiele besser machen. Leute, das sind Profis irgendwo. Ist ja, ich verstehe nicht, was er sich damit erhofft irgendwo. Mir fällt kein Szenario ein, in dem irgendwas Gutes aus diesem Interview herauskommen kann. Also ja, natürlich, weißt du, die Frage ist, wie, sie sind mit zwei hohen Niederlagen in die Saison gestartet, wie nervös sind sie oder wie beunruhigt sind sie? So, alles andere als, naja, geil finde ich's nicht, kannst du ja nicht sagen. Aber ich sag mal, er hat es trotzdem geschafft, die schlechtmöglichsten Worte zu finden. Also es ist beeindruckend. Gut, vielleicht ist das bei euch ja auch anders und ihr sagt, naja, also jetzt, wo es hier so einen Anschiss gab, ne, also dann gebe ich mir erst recht Mühe. Oder nein, also für mich ist es zumindest, also wenn das für euch funktioniert, möchte ich euch da auch gar nicht zu nahe treten jetzt. Super für euch. Ja. Aber weder im Verein, gut, gerade nicht im Verein, weil ich denke mal, also es ist ein Hobby irgendwo, für mich persönlich. Ja. Ein Hobby soll Spaß machen. Natürlich möchte ich gewinnen, aber ich möchte auch Spaß haben. Und wenn hier jetzt jemand wirklich, wenn hier jetzt irgendwo ein großer Anschiss kommt und ja, okay, also da macht es auch keinen Spaß mehr irgendwo. Dann halt nicht. Ne? Also, vielleicht sehe ich das auch zu eng. Ne? Vielleicht sehe ich das auch zu eng, aber ich denke halt irgendwo. Für mich ist halt immer so, ich möchte Spaß haben. Und natürlich will ich gewinnen, natürlich will ich mein Bestes gewesen geben. Und natürlich, ne, aber im Rahmen. Also ich möchte jetzt nicht, naja, aber es ist ja bei Profis genauso. Also die wissen ja ganz genau irgendwo, ist ja auch nicht deren erstes Rugby-Spiel. Sie sagen ja, also war das jetzt gut oder nicht? Ich weiß nicht, ich kann es nicht einschätzen. Die wissen ganz genau, dass es scheiße war. So, was willst du denn da jetzt irgendwo drauf rumhauen? Als Präsident. Als Podcaster genieße ich das so ein kleines bisschen. Ne? Es ist natürlich schon, es ist keine Kritik, verstehe mich nicht falsch. Es ist alles, wie es ist und bei mir geht es ja irgendwo auch ähnlich. Aber es ist schon immer so ein kleines bisschen spannend, wenn irgendwo, wenn ich den Titel im Podcast, je negativer er ist, desto höher sind die Klickzahlen. Von daher nehme ich es mir dann auch an der einen oder anderen Stelle mal raus, irgendwo hier im Podcast auf den Kleinen rumzuhacken. Ja, macht es, ist ja vielleicht auch ganz nett. Ja, auch wenn DAX natürlich kein traditionell kleiner Verein sind. Ne? Aber, naja. Bevor ich mich hier weiter um Kopf und Kragen rede, oh Gott. Naja. Apropos DAX, Lokalrivale Mont-de-Marsan war gar nicht so lokalrivalig am vergangenen Wochenende. Der Rasen wird ja komplett neu gemacht. Entsprechend das einzige Heimspiel im ersten Block in Biarritz gespielt und nicht in Mont-de-Marsan. Vor knapp 4000 Leuten, war nicht mega voll. Gegen Wann in aller Fairness natürlich auch eine gewisse Distanz da. So viele Auswärtsfans können auch nicht mitkommen. Ist ja was anderes, ob es dann dieses Spiel gegen, ja, ich weiß nicht, wer ist da unten noch so, Agen oder so ist. Ist ja nochmal was anderes, ne, aber Wann ohne Erik Marx, auch nicht mit von der Partie, er auch schon die ersten beiden Spiele verpasst, ohne Angabe von Verletzungsgründen, was natürlich nichts heißt, ne? Also es kann ja durchaus sein, dass ich was übersehen habe, aber ja, aktuell überraschenderweise in den ersten beiden Partien nicht dabei, wo er normalerweise eigentlich in der Startfünfzehn sein sollte. Aber letzten Endes mit einem souveränen 22-13 Sieg im Baskenland. Eine erschreckend blutleere Leistung von Mont-de-Marsan, muss man sagen. Ja, ich meine, auch da muss man natürlich sagen, durchaus ein Verein, der in den vergangenen Jahren, ähnlich wie Castres, deutlich über den eigenen Möglichkeiten gespielt hat. Und jetzt dann vielleicht so ein bisschen akkurater oder näher dem, was eigentlich drin wäre, aber es ist natürlich trotzdem, es ist immer noch ein Heimspiel, ne? Und auch wenn es in einem anderen Stadion ist, es ist ein Heimspiel und da kann man schon als Fan ein bisschen mehr erwarten, denke ich. Möchte ich Wann nicht zu nahe treten. Wann ist ein fantastischer Verein mit einem fantastischen Team und definitiv einer der Favoriten in dieser Saison. Aber ich hätte schon, also mindestens einen Punkt musst du aus einem Heimspiel schon mitnehmen. Vor allem, wenn du Mont-de-Marsan bist, die ja durchaus in der Erwartungshaltung ein Playoff-Team sind. Würde ich jetzt mal schätzen. Von daher wenig. Hey, meine blutleere Leistung in Biarritz, das kennt man. Auch dieses Wochenende. Ne? Nicht, dass die... Man ist zeitlich ist andersrum gewesen, aber ich sag mal, die Nachricht, dass Reece Webb positiv auf Doping oder eine positive Dopingkontrolle hatte, war dann letzten Endes nur die Kirsche auf der Sahnetorte. Ja, 55-0 von einem Team, das am ersten Spieltag in Montauban kaum zwei Pässe aneinander bringen konnte. In strömendem Regen, in apokalyptischem Wetter, ein 55-0. Ich weiß nicht, ob ihr die Highlights gesehen habt. Mit spektakulärem Konter-Rugby, mit vielen Pässen, mit Offloads, allem drum und dran. Der erste Versuch von unserer deutschen Vertretung Tim Menzel in der 18. Minute. Da klafften Lücken gerade um die Rucks rum. Es ist unglaublich. Also, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. War dann ganz schön. Eurosport haben am Sonntag einen Artikel rausgebracht, was ist bei Biarritz am Freitag falsch gelaufen. Und letzten Endes irgendwo drei Absätze und die Schlussfolgerung war, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Biarritz kann ja immer viel passieren. Vielleicht haben sie ihr Gehalt noch nicht gekriegt. Vielleicht wurde der Verkauf doch bekannt gegeben. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Es ist, keine Ahnung. Es ist wild. 55-0. Wie gesagt, Biarritz haben ein sehr gutes erstes Spiel gehabt. Während Valence, ja, also es war ja wirklich nichts, was sie im Montauban zustande gekriegt haben. Nichts, nada, niente. Keine Ahnung. Es ist prodigiös wild. Es ist, wild. Ja, es ist, schwer zu sagen, was da Sache ist. Montauban selbst haben 9-22 in Nevers verloren, nachdem sie zur Halbzeitpause noch 6-0, glaube ich, geführt haben. Will nicht lügen. Halbzeit 6-0, ja. Haben zur Halbzeitpause 6-0 geführt. Nevers dann natürlich offensichtlich aufgedreht. Dann 22-9 ohne wirklich zu überzeugen, wenn man ehrlich ist. Auch nicht schlecht gespielt, aber es war jetzt natürlich noch nicht, dass du sagst, naja, das ist das, was man von Nevers erwartet, dass sie ein Playoff-Kandidat sind. Das war es noch nicht. Muss man abwarten. Insgesamt aber letzten Endes ein Spiel, mit dem, glaube ich, beide Teams leben können. Natürlich, wenn du zur Halbzeitpause 6-0 führst, war ja bei Montauban am ersten Spieltag genauso, dass sie zur Halbzeit haben sie 5-3 oder so geführt. Also das war ja wirklich, oder vielleicht sogar nur 3-0. Oder 5-0, irgendwas in dem Dreh und dann in der zweiten Halbzeit dann noch den Offensivbonus rausgespielt. Von daher, naja, es ist auch erst der zweite Spieltag. Die Teams müssen auch erst reinkommen. Also da muss man jetzt mit allem noch nicht wirklich ein Fass aufmachen. Das machen wir dann im November. Ja, schönes, großes Weinfass. National, erster Spieltag. Auch da muss man natürlich sagen, es ist noch alles drin, alles offen und die Teams müssen reinkommen. Einige Teams hatten große Umbrüche. Carcassonne hatte einen gigantischen Umbruch. Massy hat einen gigantischen Umbruch. Blagnac bis einen gewissen Grad. Ne, Narbonne auch. Bourg-en-Bresse sowieso. Es war viel großer Umbruch. Die erste Nachricht, über die man sicherlich... Achso, kurz. Wo wir noch bei den großen Nachrichten sind. Also es wäre natürlich schon spannend zu wissen, ob die Rentenerklärung von Dan Bigger mit der mittlerweile gelöschten Berichterstattung von L'Equipe zu tun hat, dass der schreiben, dass diese Wachstumshormone von den SNC-Coaches des walisischen Rugby-Verbandes verteilt wurden. Das wäre natürlich schon spannend zu wissen. Weil, wie gesagt, L'Equipe hat die Aussage mittlerweile aus dem Artikel gestrichen, aber sie stand eine ganze Weile da. Steht halt erstmal im Raum, ne? Aber gut. National, wie gesagt, oder was ich gerade versucht habe oder angefangen habe zu sagen, diese Saison ohne Übertragungspartner. Also die Spiele werden nicht irgendwo offiziell übertragen, was natürlich schon ein massiver Rückschritt ist, muss man sagen. Hat für uns hier den Vorteil, dass wahrscheinlich die meisten Vereine die Spiele auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen übertragen werden. Also es macht es für uns tatsächlich ein kleines bisschen einfacher. Für die Vereine natürlich deutlich schwieriger. Mehr Kosten, weniger Einnahmen. Ist halt, ja, schwierig. Ne? Aber nur der Hinweis, es lohnt sich dort mal auf die YouTube- und Facebook-Kanäle zu gucken. Könnte durchaus sein, dass da die Spiele dann live und kostenlos gezeigt werden. Bourg-en-Bresse, Carcassonne war zum Beispiel eins davon, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich das auch erst im Nachhinein festgestellt habe. Carcassonne hat dieses Spiel 10-12 gewonnen, wobei man sagen muss, dass das kein gutes Spiel war. Beide Seiten natürlich, wie gesagt, große Umbrüche gehabt und da hat viel noch nicht gestimmt, was sicherlich auch zu erwarten war, aber war jetzt noch kein sportliches Highlight. Wie gesagt, war auch nicht zu erwarten, aber da kann durchaus noch mehr kommen. Am Ende des Tages Carcassonne sicherlich mit einer der Favoriten auf die Playoffs, vielleicht sogar auf ein Halbfinale. Von daher am Ende des Tages ein logisches Ergebnis, wo Bourg-en-Bresse, meine, sie haben vor einem Jahr gesagt, dass sie innerhalb von 3 Jahren in den Playoffs der Pro Ligue 2 stehen möchten. Jetzt in diesem Sommer mit dem neuen Eigentümer und Präsidenten natürlich nochmal, muss man das Ganze nochmal neu schauen, aber es wird in diesem Jahr definitiv eine Umbruchsaison, bevor er dann im nächsten Jahr den ganzen Sommer Zeit hat, um wirklich seine Schachzüge zu machen. Ja. Von daher sicherlich ein Jahr, in dem Bourg-en-Bresse die Playoffs schaffen muss, aber ich glaube, ein Aufstieg wird erst nächstes Jahr dann wahrscheinlich angepeilt. Kann ich mir vorstellen. Kann sehr falsch liegen. Das ist das, was ich mir vorstellen würde. Ja, Carcassonne, tatsächlich eines der wenigen Teams mit sehr viel Kontinuität, haben eigentlich kaum nennenswerte Zugänge gehabt. Durchaus einige nennenswerte Abgänge. David Smith zum Beispiel, der in Rente gegangen ist. Lucky Monroe, Lonnie Wheeler. Aber ansonsten viel Kontinuität. Mika Tumenev unter anderem dabei, der letzte deutsche Nationalspieler in der Pro Ligue 2 ist. Alle anderen, der in der National ist, alle anderen sind ja in die Pro Ligue 2 hoch. Mit Ausnahme von Kurt Haupt, der in Rente gegangen ist. In der 57. wurde er eingewechselt gegen Suresnes. am Ende des Tages ein 24-10-Sieg, ein souveräner Sieg, aber natürlich irgendwo Syrenne, kein Top-Team der Liga und ich glaube, Kagren wird im ligaweiten Vergleich relativ ähnlich dastehen wie letzte Saison, natürlich mit dem einen Vorteil, dass du jetzt das Relegationsspiel hast, heißt, selbst der vorletzte Platz wäre noch in Ordnung wahrscheinlich, aber ja, das ist dann natürlich so eine Sache. Ne? Von daher erstmal ein solider Sieg, möchte man jetzt auch gar nicht allzu weit in die Zukunft schauen, haben halt den Vorteil von viel Kontinuität im Kader, was natürlich bedeutet, dass die Vorbereitungszeit jetzt gar nicht so dramatisch war. Ne? Massy haben 20-13 gegen Tarbe gewonnen, da wie gesagt auch zwei Vereine mit großen Umbrüchen, daher darf man da nicht allzu viel reininterpretieren, dass Massy jedes Jahr aus der eigenen Jugend einen Haufen talentierter Spieler nachzieht, die dann den Verein irgendwo zu guten Leistungen nach vorne bringen, das ist eine gegebene Sache, aber insgesamt ja, es ist schwer zu sagen, wo die beiden Teams jetzt stehen, das kann man dann wirklich erst in ein paar Monaten sagen. Périgueux haben 25-14 gegen Nizza gewonnen, keine große Überraschung für meine Begriffe, Périgueux, kein klassischer Aufsteiger in dem Sinne, haben sich ja unter anderem mit Erstligaspielern verstärkt in Axel Müller und Afamusa, haben ihn ohnehin schon sehr guten Kader so verstärkt, während Nizza aktuell weiter ein bisschen im Limbo ist, so ein bisschen diese verzwickte Situation, ne? Aktuell versucht man durchaus, um ein bisschen Geld reinzupumpen, um das Team auf zumindest ein Mittelfeldniveau zu bringen. Man sucht ja aktiv nach neuen Eigentümern. Die beiden aktuellen Investoren, die ja vor ein paar Jahren oder vor der Pandemie sehr, sehr viel Geld reingesteckt haben, um den Verein auf Zweitliganiveau zu kriegen, merken so langsam, dass es Projekt mehr als ins Stocken geraten ist, nicht nur sportlich. Ich glaube, sie haben sich auch viel bessere Zuschauerentwicklung erwartet. Eigentlich haben sie gesagt, naja, wenn man in der zweiten Liga spielt, kann man auch mit 10.000, 12.000 Zuschauern in Nizza rechnen, so groß wie die Stadt ist. Halte ich für sehr ambitioniert, aber ja, es sind halt aktuell nicht mal 1.000. Ne? Es bleibt kontinuierlich bei 600, 700 und es sind auch mit sportlichem Erfolg innerhalb der National nicht mehr geworden. Und da scheint man, glaube ich, so ein bisschen zu dieser Erkenntnis gekommen zu sein, zu sagen, naja, gut, also wir können hier weiter Geld reinstecken, aber es ist natürlich auch wirtschaftlich im Vergleich zu anderen Vereinen wie Bourg-en-Bresse oder Bourgoin, die 5, 6, 7, 8, 9.000 Zuschauer haben. Oder auch mal Albion-Narbonne, die auch mal 4, 5, 6.000 Zuschauer haben, wobei Narbonne eher als Albi. Albi hat mal 3, 4.000, Narbonne hat mal 5, 6, 7.000. Das ist natürlich wirtschaftlich ein ganz anderer Faktor, vor allem in einer Saison wie dieser, wo es dann nicht mal Fernsehgelder gibt, macht halt schon einen nicht unsignifikanten Unterschied. Naja, Bourgoin, wo Albi, wo man vom Teufel spricht, 17-6 im einzigen Heimspiel in diesem Monat, bis Oktober, jetzt also dann nur noch auswärts für Bourgoin. Da ja sowohl die Trainingseinrichtungen als auch das Stadion Heimbasis von Italien sind, entsprechend spannend wird das dann. Souveräner Sieg am Ende des Tages gegen Albi, kann man letzten Endes wenig mehr zu sagen. Albi wird weiter gucken müssen, war ja schon wieder ein schwieriger Sommer finanziell, bleibt abzuwarten, was da am Ende des Tages wirklich draus wird. Ja. Kann mir vorstellen, dass es für Albi die Saison tatsächlich mal nicht fürs Halbfinale reicht, es bleibt abzuwarten. Blagnac hat 53-16 mit Offensivbonus gegen Vienne gewonnen, der einzige Offensivbonus an diesem Spieltag. Auch das nicht zwangsläufig eine Überraschung, Vienne ja das einzige Team der Liga, das nicht voll professionell spielt. Sie haben einige semi-professionelle Spieler, aber das Gros des Kaders arbeitet zumindest Teilzeit. Von daher ja sowieso die erwartete schwierige Saison. So ein bisschen wie DAX, wo du sagst, ja, es ist halt der klare Tabellenletzte. Ne? Ich würde ihnen schon gönnen, dass sie eine bessere Saison haben als Cognac letzte Saison, aber ich würde mich auch nicht drauf verlassen. Bleibt abzuwarten. Narbonne haben 17-9 gegen Chambéry gewonnen. Hintermannschaft sehr, sehr stabil. Allerdings aktuell mit großen Problemen im Gedränge. Aktuell kein Tight-Head-Prop im Kader. Kein Fitter. Die drei Tight-Head-Props, die sie haben, fallen alle aktuell bis November aus. Muss man vielleicht auch nochmal einen Joker nachverpflichten, aber ja, ein bisschen schwierig aktuell. Und schon ansonsten ein sehr solider Start. Wir hören uns nächste Woche dann wieder mit allen drei Ligen Und ich meine vielleicht sogar mit dem ersten Spieltag der National 2. Ich würde mich in jedem Fall freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Lasst mich gerne eure Ideen wissen, falls ihr Ideen oder falls ihr einen Vorschlag habt, was in Biarritz falsch gelaufen ist. Schreibt mir gerne. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr drauf und bis dahin einen schönen Tag und eine schöne Woche. Tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.